Mein Thema heute ist, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und wir haben das jetzt gerade gehört, wir haben diesen Bibeltext gelesen und gehört. Und so, ich denke, dieses Thema heute interessiert jeden. Weil das eines der größten Bedürfnisse von uns ist, von jedem Menschen, ist es, Bedeutung zu haben. Auch wenn ich dich nicht kenne oder nicht gut kenne, glaube ich, dass eines deiner größten Bedürfnisse ist es, Bedeutung zu haben, irgendwo dazu zu gehören, gebraucht zu werden, Teil von etwas zu sein. Und ich habe das letzte Woche in der Predigt habe ich darüber gesprochen, Teil von etwas zu sein. Oder auch anders ausgedrückt, dass du einen Plan hast in deinem Leben. Dass du einen Plan verfolgst, dass wenn du mit Gott unterwegs bist, dass du auch das, was Gott für dein Leben geplant hast, leben kannst. Das sind so Bereiche wie der Beruf. So, ich glaube nicht, dass wir, die meisten von uns, denke ich mal, nicht einfach nur zur Arbeit gehen, um am Ende des Monats wieder ein volles Konto zu haben. Jetzt ist die Definition, was ist voll, ja? Ich glaube nicht, dass das unser größtes Bedürfnis ist, dass am Ende des Monats einfach nur irgendwo das Geld stimmt. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, sonst würden wir auch nicht arbeiten. Aber ich glaube, dass auch da in dem, was wir tun, jeden Tag das Bedürfnis da ist, dass das, was ich tue, eine Bedeutung hat, oder? Dass das, was ich mache, eine Auswirkung hat. Und selbst wenn es irgendwo ist, wo ich am Fließband arbeite, ohne das jetzt abzustempeln und abzuwerten, das hat Bedeutung, weil ich da stehe, weil ich da Einfluss ausüben kann, weil ich Menschen begegnen kann und einen Unterschied machen kann durch mein Leben. Und oder im privaten Bereich. Oder im Sport. Warum macht man Sport? Ja, gut, warum? Weil man vielleicht ein bisschen trainierter sein möchte. Ein bisschen mehr Ausdauer. Aber man würde ja keinen Sport machen, wenn dieses Sport keine Bedeutung hätte, oder? Sport hat irgendwo auch eine Bedeutung für mich, für das, was ich tue. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe jahrelang im Verein Fußball gespielt. Auch wenn ich jetzt nicht in der höchsten Liga da gespielt habe. So, und mein erstes Spiel war echt, ich habe es glaube ich schon einmal erzählt, so als Sechsjähriger habe ich angefangen im Fußballverein und mein erstes Spiel, ich bin rauf aufs Feld, ich habe den Ball genommen und ich bin aufs Tor zugestürmt und ich habe gedacht, warum greift mich niemand an? Und ich habe ein Tor geschossen und das war mein Tor, mein Eigentor. Also ich habe es irgendwie verwechselt, ja? So, mein erstes Tor, ich war so glücklich, ich habe gejubelt und alle kamen zu mir, irgendwas hast du nur getan. So, ich dachte, das hat Bedeutung, was ich jetzt hier mache, ja. Ging nach hinten los, ging in eine andere Richtung. Beziehungen, die wir eingehen, die wir leben, die wir pflegen, da wünschen wir uns doch, dass sie Bedeutung haben. Wir gehen doch nicht einfach so Beziehungen ein. Oder auch das Thema vom Älterwerden, die ältere Generation. Ich glaube, eines der größten Bedürfnisse ist es, wenn man, je älter man wird, dass man die Bedeutung nicht verliert für die Menschen. Dass die Menschen einen nicht vergessen. Und da spreche ich zu der älteren Generation. Ich hoffe, dass wir euch nicht vergessen. Wir brauchen euch. Wir lieben euch. Ohne euch gäbe es uns nicht. Ohne euren Vorlauf könnten wir als junge nachziehende Generation nicht Dinge lernen. Und wir machen nicht unbedingt alles besser. Wir machen manches anders. Aber wir dürfen viel lernen von euch. Oder wenn man jung ist, die Sehnsucht danach, Bedeutung zu haben. Es ist wichtig, ich habe einen Plan. Jemand sieht mich. Ich kann etwas beeinflussen. Ich kann etwas verändern. Gott hat einen Plan für dein Leben und darum soll es heute gehen. Und Paulus spricht in Epheser 2, Vers 10, wir hatten das auch hier in den letzten Wochen behandelt, sagt er, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Du bist Gottes Werk. Gott hat dich geschaffen. Gott wollte dich. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Ihr Lieben, Gott hat uns nicht einfach nur gewollt und geschaffen. Hier steht, dass er uns durch Jesus Christus uns geschaffen hat. Wozu? Er hat uns geschaffen, damit wir Gutes tun können. Und das Geniale dabei ist, er hat diese Dinge sogar schon vorbereitet. Er hat es vorbereitet. Er hat uns geschaffen, damit wir Gutes tun können. Er hat die Taten im Voraus geschaffen. Warum? Damit sie Wirklichkeit werden. Und heute geht es ja um das Thema, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und ich glaube, dass viele, gerade in diesem Thema, immer wieder auch in ihrem Leben in großen Herausforderungen waren. Die Frage, ja, was ist denn jetzt mit meinem Leben? Hat das wirklich alles Sinn, was ich mache? Hat es eine Bedeutung? Lebe ich wirklich Gottes Plan? Hat Gott vielleicht etwas anderes für mich? Wie komme ich in das rein, was Gott für mich hat? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt? Ja? Wie lebe ich? Wie komme ich da rein, was Gott für mich vorbereitet hat? Und ihr Lieben, bei der Vorbereitung der Predigt musste ich mich begrenzen. Und ich habe mich auf das begrenzt, was dieser Text uns sagt. Über dieses Thema kann man Monate füllen. Unterschiedliche Aspekte. Und ich erhebe nicht den Anspruch, dass durch diese Predigt quasi die Lösung jetzt für das ist, in allen Fragen unserer Planverwirklichung. Aber es gibt wichtige Dinge, die wir hier lernen dürfen und die mich total begeistert haben und einfach wieder neu zu sehen, wie genial Gott ist. Und wir sehen jetzt, wir schauen uns mal an, Paulus schreibt ja diesen Epheserbrief und es ist wichtig, wenn wir jetzt auf diesen Text uns anschauen und auch uns die Frage zu stellen, okay, Paulus schreibt diesen Brief, aber wie hat Paulus seine Berufung verstanden? Wie hat er denn sein Verständnis von seiner Berufung verstanden? Das ist hochspannend und es wird uns schocken. Zunächst einmal müssen wir wissen, was hat Gott über Paulus gesagt? Wie hat Gott die Berufung von Paulus gesehen? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt? Und jetzt schauen wir mal. In Apostelgeschichte 9, 15 bis 16 sagt Gott über Paulus, gerade ihn habe ich als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern bekannt machen und auch dem Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel nun er für das Bekenntnis zu meinem Namen leiden muss. Wow. Da verschlägt es einem die Sprache. Das hat Gott gesagt. Okay? Über das Leben von Paulus. Paulus, du wirst den nichtjüdischen Völkern und dem Volk Israel das Evangelium bringen. Ja! Cool! Das will ich. Ich will Bedeutung haben. Ich will in der Welt rumreisen. Ich will den Menschen erzählen vom Evangelium. Und alle sollen strömen und sich bekehren und sagen, ja, da kommt er endlich, auf den wir lange gewartet haben. Und da ist unser Held. Aber Paulus, stopp mal ganz kurz. Du hast etwas vergessen. Es gibt noch einen Aspekt deiner Berufung. Du wirst auch leiden. Nee. Und jetzt schauen wir mal, was Paulus dazu sagt. Lieben, als ich das so jetzt vorbereitet habe, da dachte ich nur, boah Gott, boah, wie krass, wie krass. Aber schauen wir mal, was Paulus dazu sagt. Wie reagiert Paulus auf diese Berufung? Und der Text verrät es uns. In Vers 1 sagt Paulus, denn dass ich Paulus für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, hey, das kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen Volk gehört. Und dann schreibt er weiter, sagt er weiter, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird. Ah, hier ist von einem Plan die Rede. Und weiter schreibt er, daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich erleide das alles ja für euch. Es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Boah. Paulus war echt ein Freund. Man würde sagen, ein bester Freund, der bereit ist zu leiden, damit es mir gut geht. Oder? Und jetzt schauen wir mal uns an. Also wir haben jetzt angeschaut, das war Gottes Plan für Paulus. Du wirst die Völker erreichen, du wirst für Nichtjuden und Juden wirst du das Evangelium bringen und du wirst auch leiden für mich. Und wir sehen Paulus, ihr habt das in den letzten Wochen immer wieder gesagt, Paulus war im Gefängnis und dieses Gefängnis war, das war nichts Schönes, das war halt ein Gefängnis, ja, zu den damaligen Verhältnissen. Das war Paulus Berufung, Paulus Plan, Gottes Plan für Paulus Leben. Das ist doch ermutigend, oder? Gestern war hier die Regionalversammlung von der Gemeinde Gottes und da kam eine ältere Schwester auf mich zu. Also, kam auf mich zu und sagte, weißt du, was mir auffällt? Die Menschen wollen nur noch das Gute von Gott. Aber zu leiden für den Herrn, dafür ist kaum jemand mehr bereit. Das hat mich bewegt. Das hat mich bewegt. Was ist Gottes Plan für die Gemeinde? Und wir sehen das hier in Vers 2 bis 3, Vers 6 und 10. Dort steht, oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Jetzt habe ich etwas mitgebracht, mal wieder. Was ist das? Ein Überraschungsei. Was ist da drin? Schokolade, das wissen wir, ja? Spannung, Spiel und Spaß, ja? So, dieses Überraschungsei, also es ist kein Geheimnis, dass da Schokolade drin ist. Es ist kein, wir wissen es ja. Aber gibt das jetzt jemanden, einem Kind, was sowas noch nie gesehen hat? Er wird denken so, wow, was ist das denn für ein schönes Ding? Ja? Kann man damit auf den Boden schmeißen? Kann man das schießen? Oder was weiß ich, ja? So, das ist ein Überraschungsei. Es ist ein Geheimnis, was dort drin ist, oder? Es ist ein Geheimnis. Die Bibel spricht, oder Paulus benutzt das Wort für Geheimnis, Mysterion. Es ist ein Mysterium. Ein Mysterium, was da drin ist. So. Wie lüften wir dieses Geheimnis? Muss man aufmachen. So. Jetzt gucken wir doch mal. So, Alex. Hier. Nimm mal dieses Überraschungsei. Genau. Du hast jetzt dieses Überraschungsei. Und jetzt übertragen wir das wieder auf unseren Text. Ist eigentlich ein Geheimnis. Alex weiß eigentlich gar nicht, was er damit anfangen soll. Und jetzt sage ich dir alles und ich bin jetzt Gott. Öffne dieses Mysterium. Öffne dieses Überraschungsei. Nimm dir Zeit. Staune darüber. Also nimm dir nicht so viel Zeit, aber. Sehr gut. Nacheinander die Schale abmachen. Sehr gut machst du das. Ja, mein Sohn. Und jetzt öffnest du die Schokolade. Super machst du das. Und jetzt siehst du, was da drin ist. Ups, oder? Wir wissen immer noch nicht, was da drin ist. Es bleibt ein Mysterium. Und jetzt mach mal das Ding auf. Das kannst du hinlegen an die Seite. Genau. Ich glaube, so geht's manchmal mit den Verheißungen Gottes. Wie war das nochmal? Und hier. Geht's? Wow. Was ist da drin? Wow, damit hat niemand gerechnet, ihr Lieben. Ein Schlumpf! cool. Schön, das darfst du gern behalten. Und die Schokolade auch. Lass dir schmecken, Alex. Gib doch mal Alex einen Applaus. Hat er gut gemacht. Es war ein Mysterium und als er es geöffnet hat, war das Ding offenbar. Er wusste, wir wussten alle plötzlich, was Sache ist, ja, was da drin ist. Und was ist jetzt das Geheimnis, von dem Paulus hier spricht? Welches Geheimnis ist Paulus offenbart worden? Und er verrät es uns in dem Text. Er schreibt, die Nichtjuden, und darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Hier ist davon die Rede von einem Leib. Das Geheimnis war, dass jetzt, oder das die Offenbarung dieses Mysteriums, das, was Gott ursprünglich geplant hat, dass Juden und Heiden zu einem neuen Mensch zusammengefügt werden. Dass es darum geht, diesen einen Mensch in Christus, durch den Glauben an Jesus, entsteht dieses neue Leben in dir und in mir. Und dadurch sind wir dieser neue Mensch. Und das macht uns alle gleich vor Gott. Und ich habe, wie gesagt, letztes Mal sehr ausführlich darüber gepredigt. Ich habe über diese Trennwand gesprochen zwischen Juden und Heiden und dass diese Trennwand aufgehoben ist. Das heißt, wenn Jesus das Zentrum des Glaubens ist, ist jegliche Trennung unter uns vorbei. Alles, was uns irgendwo in irgendeiner Hinsicht trennen könnte, ist aufgehoben. Und das ist eine wichtige Botschaft für uns auch als Gemeinde und für dich als Christ. Schau mal und überprüf doch mal dein Herz. Wo sind Dinge in deinem Leben, in deinem Herzen, die dich trennen von deinen Geschwistern, die dich trennen von Gemeinde, die dich trennen von Leitern, die dich trennen von deiner Familie, die dich trennen von deinen Kindern? Und Gott erklärt uns hier, alles, was trennt, hat Gott eigentlich aufgehoben. Und jetzt gilt es, in diese Einheit hineinzukommen. Und Epheser 2, Vers 21 spricht Paulus auch von einem Tempel. Dort heißt es, er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Ein Tempel. Und hier geht es nicht um Steine oder so, hier geht es um uns. Wir sind wie lebendige Steine. Und Paulus spricht weiter, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Ich muss zugeben, bei diesem Vers hatte ich meine Schwierigkeiten. Einfach weil ich merke, dieser Vers hat so eine Tiefe und ich bin auf etwas gestoßen, eine Parallelstelle zu diesem Vers, wo ich auf der einen Seite dachte, wow, krass, da steht in Gottes Wort. Und auf der anderen Seite hatte ich noch mehr Fragen. Und jetzt schaut mal, in 1. Petrus 1, Vers 12 steht, ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Das steht im Gottes Wort. Die Botschaft vom Evangelium ist so einzigartig, dass die Engel sogar sagen, wir wollen mehr wissen. Wie geht es uns, wenn wir vom Evangelium hören? Innerlich, manchmal schalten wir doch sozusagen ab und sagen, kenne ich schon. Bring mir was Neues, Prediger. Und die Engel sagen, das sind so fasziniert, sagen, wir wollen mehr wissen. Und es gibt eine Ausführung und in einem Kommentar habe ich gelesen, hat jemand geschrieben, ich glaube, die Gemeinde ist eine der, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, genau, sinngemäß hat er gesagt, dass die Gemeinde das, was Gott geschaffen hat in Jesus Christus durch diesen neuen Menschen, nun demonstrieren darf, was es eigentlich heißt, an Jesus Christus zu glauben, das Evangelium zu verinnerlichen. Das heißt, dass das, was Gott an Neuem in uns geschaffen hat, nun in Existenz kommt und dass wir, und so wie in diesem Vers 10 steht, dass wir jetzt die ganze Weisheit, die ganze Weite von Gott durch die Gemeinde, steht hier, den Mächten und Gewalten und unsichtbaren Welt demonstrieren. Sowohl der unsichtbaren Welt als auch der sichtbaren Welt. Und ich glaube, die Gemeinde ist eine der genialsten Einrichtungen Gottes, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Glaubst du das? Ich glaube, dass die Gemeinde einen immensen Auftrag hat, den keine Institution dieser Welt erfüllen kann. Ich glaube das. Ich glaube an Gott und ich glaube natürlich an Gott, aber ich glaube auch, dass Gott durch die Gemeinde diese Welt extrem positiv verändern kann. Glaubst du das? Und wird und tut. Und er tut es auch. Jetzt haben wir gehört, Gottes Plan für Paulus und Paulus Selbstverständnis über diesen Plan. Wir haben darüber gesprochen, Gottes Plan für die Gemeinde. Und das waren nur einige Aspekte. Und nun möchten wir darüber sprechen. Und darum geht's ja. Ich glaube, darauf wartet jeder. Was ist Gottes Plan für mich? Gottes Plan für dein Leben. Ich möchte zu Anfang sagen einfach, zunächst, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Auch wenn du es anzweifelst. Wenn wir Gottes Pläne leben möchten, schließt das eine Verpflichtung von unserer Seite mit ein. Wir werden nicht ganz aus Versehen Gottes Pläne leben können. So nach dem Motto, ups, jetzt bin ich irgendwie da reingestolpert. Das wird nicht geschehen. Es bedarf von uns ein inneres Ja zu dem, was Gott tun möchte. Und in Vers 12 schreibt Paulus, durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Dein Plan ist, Gott zu suchen. Dein Plan ist, Gott zu fragen, zu Gott zu kommen, dass Gott dir seinen Willen offenbart, dass Gott dir zeigt, was seine Pläne für dein Leben sind. In Epheser 1, Vers 5 steht, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Gottes Plan war es in allererster Linie für dich und für mich, für uns, dass wir Söhne und Töchter sind, dass wir zum himmlischen Vater gelangen. Sein Plan war es, dass du eine tiefe, lebendige, innige Beziehung, intime Beziehung zu Gott, dem Vater, hast. Sein Plan war es, dass du dich verlierst, dass du dich verliebst, das ist das, wovon ich am Anfang gesprochen habe, dass du sagst, Herr, hier bin ich, ich liefere mein ganzes Leben dir aus, ich gebe mich dir hin, du bist mein Ein und Alles und ich lade dich in mein Leben ein. Ihr Lieben, haben wir Sehnsucht danach? Hast du Sehnsucht danach? Das ist dein Plan in allererster Linie. Und unsere Vision als Gemeinde ist es, Menschen mit Gott in Berührung zu bringen und sie für eine leidenschaftliche Nachfolge von Jesus Christus zu rüsten. Und wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? Und hier möchte ich ein paar praktische Tipps einfach weitergeben. Achte auf tägliche Entscheidungen, die du triffst. Auch auf die unwichtigen. Achte auf sie. Nimm jede Person wahr, die du triffst. Selbst die, die du nicht magst. Wertschätze jede Situation, in der du dich findest, selbst die, die für dich keinen Sinn hat. All diese Dinge gestalten dich, sie formen dich, sie bereiten dich vor für die nächste Entscheidung, für die nächste Person, für die nächste Situation. Max Lucado hat einmal gesagt, hat geschrieben, Jesus Christus wuchs zuvor in Maria heran, bis er herauskommen musste. Geistlich gesehen wächst Christus auch in uns, bis das Gleiche passiert. Er wird in deiner Art zu sprechen, deinem Handeln und in deinen Entscheidungen herauskommen. Ich habe einfach dazu gefügt, Jesus beeinflusst, wie du lebst, wie du liebst, wie du glaubst, wie du dienst, wie du gibst, wie du erziehst, wie du vergibst, wie du arbeitest, wie du denkst und so weiter. Er beeinflusst alles. Und dann sagt Paulus in Vers 8, und das ist, denke ich, das zusammengefasst, was hier ausgeführt ist. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Ihr Lieben, ich komme jetzt auch zum Schluss. Ist ein bisschen später heute auch geworden. Ich hoffe, es ist okay für euch. Wenn wir darüber sprechen, in Gottes Pläne reinzukommen, dann gibt es ein Thema, gibt es eine Sache, mit der wir immer wieder konfrontiert sind. Und das ist das Thema der Krisen, der Zweifel. Also es ist jetzt schön, darüber zu sprechen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Aber was ist denn morgen, wenn plötzlich die Herausforderungen kommen? Und hier hat der Text uns auch etwas zu sagen. Und mir kam die Situation von Paulus. Wo war er? In einem Gefängnis. Paulus ist in einem Gefängnis. Paulus hat eine Krise. Rein äußerlich. Paulus hat ein Problem. Nummer 1. Verleugne deine Krise nicht. Verleugne deine Probleme nicht. Drück sie nicht weg. Das zweite, Paulus hat alle Zeit der Welt. Ich weiß, das klingt makaber. Aber im Gefängnis kannst du nicht weglaufen. Du bist da. Nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit in der Situation, in der du stehst. Das dritte, Paulus hat nur einen begrenzten Raum zur Verfügung in diesem Gefängnis. Nimm den Raum ein, den du hast und suche Gott. In deiner Krise. Paulus betet. Ich greife etwas vor, im Vers 14 schreibt er, deshalb knie ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Wo macht er das? Im Gefängnis. Und das letzte, der Brief, er schreibt einen Brief an die Epheser. Und das übertragen, vertraue dich jemanden an. Sprich mit jemanden. Geh zu jemanden. Rede mit jemandem. Erzähl jemanden von deinen Sorgen, von deinen Nöten, von deinen Problemen. Was kannst du tun? Gott hat dich von Anfang an geliebt und alles für dich vorbereitet. Er ruft dich zu sich. Lauf zu ihm. Lauf zu ihm. Das zweite ist, lebe jeden Tag bewusst. Das dritte, lauf nicht vor den Krisen weg, stell dich ihnen. Und das vierte, Gott hat einen Plan für dein Leben, leb ihn heute und nicht erst morgen. Leb ihn heute und nicht erst morgen. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und wir werden jetzt eine Ministry-Zeit anbieten. Ich würde jetzt einfach offiziell hier abschließen. Wir werden einfach auch dafür beten, wenn du merkst, da sind Dinge in deinem Leben, wo du an Grenzen stößt. Wir beten für dich, wir segnen dich, dass sich Gottes Pläne in deinem Leben entfalten.